Ach, das ist ja lieb von euch. So, ich habe es heute so geplant, dass ich erst noch mal kurz die Abkündigung weitergebe, obwohl ich sehe, dass die meisten da oben schon vorbeigelaufen sind. Aber ich gehe noch mal schnell durch. Beerdigungsvertretung ist Pfarrer Tim Elka. Und das Gemeindebüro ist am 16.01. geschlossen. Die Kollekte für bedürftige Familien heute, die Kollekte, die rumgeht, und draußen steht ja diese Holzkirche, da kann man was für die Diakonie der Gemeinde reintun. Dann stand da oben gerade schon Confi Castle in Wilgersdorf als Gebetsanliegen. Ich habe erst gedacht, Confi Castle, ist das eine Austauschbörse für Konfitüren? Nein, es sind unsere Konfirmanden, die sich in Wilgersdorf treffen am nächsten Wochenende, da können wir für beten. Die komplette Information zur Allianz Gebetswoche, die ja jetzt auch beginnt, ist im Gemeindebrief zu finden. Und unser nächster Gottesdienst ist am kommenden Sonntag um 10 Uhr in der Kirche in Niederdresseldorf. Das ist dann auch schon der Abschlussgottesdienst für die Allianz Gebetswoche. Da ist Roland Werner da und das Rieger-Quartett. Ich kenne das auch nicht, aber Jochen Rieger ist ja ein bekannter Name unter den Musikern. Das Vortreffen der Konfirmanden des Jahres muss verschoben werden. Und zum Vormerken, am 8.2. haben wir nochmal einen Begegnungstag in Holzhausen. Da sind natürlich alle Mitarbeiter ganz herzlich zu eingeladen, dass wir uns besser kennenlernen in der Gemeinde. Dann haben wir auch noch einen Trauerfall gehabt. Herr Gerhard Hartmann ist im Alter von 82 Jahren verstorben und die Beerdigung fand bereits in Burbach am Freitag statt. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand von den Angehörigen unter uns ist, aber Ihnen, wenn jemand da ist, unser herzliches Beileid. Und dann schon mal jetzt ganz lieben Dank an alle, die heute mit vorbereitet haben, egal was. Und das Gute war, das muss jetzt mal ausdrücklich gesagt werden, es haben sich alle ganz freiwillig in Church Tools eingetragen. Also Church Tools kommt, wir lernen es und das ist doch eine sehr ermutigende Sache. Gut, dann übergebe ich jetzt erstmal an Patrick. Gibst uns ein Zeichen deiner Güte, Herr. Davon will ich für immer singen. Mein Mund soll deine Treue verkünden, von Generation zu Generation. Ja, ich weiß, deine Güte ist fest gebaut wie ein Haus. Im Himmel ist deine Treue beschlossen, die du verheißen hast. Ich habe mit meinem Erwählten einen Bund geschlossen, mit meinem Knecht David einen Schwur geleistet. Für alle Zeit will ich dir Nachkommen schenken. Ich will die Herrschaft auf deinem Thron sichern, von Generation zu Generation. Mit diesen Versen aus Psalm 89 möchte ich euch ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr euch trotz Kälte auf den Weg gemacht habt. Schön, dass du dich auf den Weg gemacht hast, Jochen Wahl aus Burbach. Du bist Pfarrer in Walbach, richtig? Oder darüber hinaus? Und nebenbei bemerkt, nebenbei bist du noch Synodalassessor. Wer das jetzt nicht versteht, Stellvertreter der Superintendentin. Das hört sich für mich nach mehr Arbeit an, als eine Person schaffen kann. Also danke, dass du heute hier bist und mit uns den Gottesdienst feierst, uns die Predigt hältst. Darüber freuen wir uns. Wir wollen jetzt gleich mit dem ersten Lied starten. Ich habe einen Mix von Liedern rausgesucht. Und jetzt kommt erstmal ein älteres Lied. Gott ist gegenwärtig. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder.
Gott ist gegenwärtig, dem die Cherubinen Tag und Nacht gebücket dienen. Heilig, heilig, heilig singen ihm zur Ehre aller Engel. Auch wir geringen, unsere Opfer bringen.
Majestätisch Wesen möchte ich rechtlich preisen und im Geist dir Dienst erweisen. Möchte ich wie die Engel immer vor dir stehen und dich gegenwärtig sehen. Lass mich dir für und für trachten zu gefallen, liebster Gott in allen.
Ich möchte noch mit uns beten. Wir danken dir, Vater, dass du gegenwärtig bist, wie wir gerade gesungen haben. Wir danken dir, dass du hier bist und dass wir dich heute feiern. Nicht uns, nicht irgendetwas anderes, sondern wir sind hier, weil du unser treuer, ewiger Gott bist. Und dafür danken wir dir. Und wir befehlen dir diese Zeit an mit allem, was wir reden, singen, hören. Bitte gib deinen Segen dazu. Amen.
Vor dir auf die Knie und höre auf die Stimme meines Herrn. Führe du mein Innerstes zur Ruhe und lass dein Feuer meine Hast verzehren. Seele in mir, Herr, Friede mit dir, Friede mit dir. Du bist ein Stark,
du bist ein starker Tod.
Du bist das Sauge,
du bist das Sauge im Sturm.
Du sprichst zum aufgewühlten Meer. Meiner Seele in mir, Herr, Friede mit dir, Friede mit dir.
Herr, ich suche deine Friede, das, was die Welt nicht geben kann, in Harmonie und tiefe Sinn zu leben. Löse mich von allen Ambitionen und werd so still wie ein grad gestilltes Kind. Denn du hast mehr für mich als Illusionen. Dein Rat für mich verbiet dich mit dem Weg.
Du bist ein Stein.
Du bist ein starker
Tod.
Du bist das Auge im Sturm.
Du sprichst zum aufgewühlten Meer. Meiner Seele in mir, Herr, Friede mit dir, Friede mit dir.
Du bist ein starker Tod.
Dein starker Tod.
Du bist das Auge.
Du bist das Auge im Sturm.
Du sprichst zum aufgewühlten Meer. Meiner Seele in mir, Herr, Friede mit dir, Friede mit dir.
Ich sehe, dass da einige Kinder sind und die können doch jetzt mal nach vorne zu mir kommen. Und ja, ich setze mich mal hier auf die Kante, ihr könnt euch da vorne vor mir versammeln. Kommt mal hier nach vorne. Oh, hier kann man auch auf dem Boden sitzen, das ist nicht so schlimm. Also, ich habe jetzt mal eine Frage an euch. Ist eine etwas schwierige Frage. Ich sage das mal ganz leise, damit die anderen das nicht alle hören. Wie klappt das denn so bei euch mit dem Gehorsam? Ach, du Schreck, das haben alle gehört. Na gut, wenn sie es gehört haben. Wer will denn dazu was sagen? Wie klappt das so mit dem Gehorsam bei euch?
Mal so.
Okay, mal so. Noch jemand eine Meldung?
Sagen, was die Erwachsenen sagen.
Genau, das ist Gehorsam, ne? Sagen, was die tun, was die Erwachsenen sagen. Also ich glaube, ihr habt schon verstanden, worum es geht, ne? Gehorsam klappt nicht immer so, nicht nur bei Kindern. Und ich will euch heute eine Geschichte erzählen von zwei Männern, die Gott gehorsam waren. Mal sehen, ob ihr raten könnt, wer der Erste ist. Der Erste, der hat in der Wüste gelebt und hat so besondere Kleidung angehabt und er hat die Menschen aufgerufen, sich taufen zu lassen und sich von ihren schlechten Wegen abzuwenden, weil Jesus bald kommen würde. Kennt ihr den?
Wer da?
Nee. Du? Du kommst gerade nicht drauf. Kommt jemand anders drauf? Jo, der, Johannes der Täufer, genau. Der hat nämlich getauft in der Wüste und die Menschen dazu aufgerufen, bekehrt euch von euren bösen Wegen, und hat sie getauft, weil das Reich Gottes kommen würde, weil was ganz Neues passieren würde. Und dann eines Tages, als der getauft hat, da hat er auf einmal gesehen, das ist ja Jesus, der jetzt kommt, der verheißene Retter, den ich angekündigt habe, der kommt auf einmal zum Johannes und sagt, Johannes, ich will, dass du mich taufst. Was hat der Johannes gesagt?
Aber du bist doch ohne Schuld. Wieso soll ich dich dann taufen?
Genau, der Johannes hat gesagt, wie bitte, Jesus, du bist doch der Retter der Welt, du bist Gottes Sohn, du hast keine Sünde und ich soll dich taufen? Und dann sagt Jesus, doch, mach das, weil Gott im Himmel das so will. Und da war der Johannes gehorsam und hat es gemacht. Und wisst ihr, als es dann passiert ist, als er ihn hat taufen lassen, da kam eine Stimme vom Himmel, die sagte, das ist mein lieber Sohn, an dem ich Freude habe. Und da haben alle gehört, hier ist ein besonderer Mensch, hier ist der Messias. Und Jesus, den kennst du, das glaube ich. Und Jesus war nämlich auch gehorsam und er hat Gott gehorcht, dass er sich hat taufen lassen. Er hätte ja auch sagen können, ich bin ja der Sohn Gottes, was muss ich mich denn taufen lassen? Ich habe doch alle Macht auf Erden. Nein, er hat gewusst, mein Vater im Himmel möchte, dass ich mich jetzt auch taufen lasse. Und dann hat er angefangen zu wirken, zu predigen, zu heilen. Und das wisst ihr ja alles, was Jesus so gemacht hat. Also, zwei Männer, die Gott gehorsam waren. Und Jesus war ja noch ganz gehorsam, als er am Kreuz für uns sterben sollte. Was ist das jetzt? Was bedeutet das jetzt für uns? Gehorsam ist wichtig. Auch Gehorsam Gott gegenüber. Und das wollte ich euch heute mit dieser Geschichte erzählen. Ist ja schön, dass ihr euch so lieb habt. Wartet mal. Ja, also Gott zu gehorchen ist ganz wichtig und das müssen nicht nur Kinder, sondern auch die Erwachsenen. Und das wollte ich euch heute erzählen. Ich will noch für euch beten, okay? Lieber Vater, du siehst all die Kinder hier, die so viel von dir schon wissen und gehört haben und ich bete darum, dass sie einfach immer dir gehorsam sein können, aber auch ihren Eltern und den Lehrern und den Erzieherinnen. Danke, dass du diese Kinder begleitest und dass du sie lieb hast. Amen. So, und soweit ich das weiß, geht ihr jetzt mit der Scarlett. Die ist krank. Oh. Ach, das wusste ich nicht. Jetzt sehe ich, dass die Sabine aufsteht. Eine erfahrene Großmutter, mit der dürft ihr jetzt runtergehen. Danke, Sabine. Ist irgendwie an mir vorbeigegangen, dass die Scarlett krank geworden ist. Der Bene, Entschuldigung, ja, der Bene. Ist ja genauso, als wenn die Mutter krank ist, wenn das Kind krank ist. Ja, Annette kann auch nicht durch wegen der Flut der Kinder.
Der Sieg errungen, Jesus, meine Hoffnung liegt.
So unvorstellbar ist deine Gnade, so unbegreiflich ist deine Kunst. Der Herr der Zeiten verließ den Das Kreuz bezeugt es, mir ist vergeben. Der König selbst nennt mich sein Kind. Er ist mein Retter und ich gehöre ihm. Jesus, meine Hoffnung lieb. Halleluja. Den, der mir Freiheit gab. Halleluja. Er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt. Von dem Gott der Rettung ringt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Halleluja. Preis den, Freiheit gab. Halleluja. Er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt. Von dem Gott der Rettung bringt. Jesus, meine Hoffnung liebt. Dann kam der Morgen, so Stimme hast du verkündet, kein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich.
Dann kam der Morgen, so wie verheißen, dein toter Körper ist neu erwacht. Lauter Stimme hast du verkündet, kein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich. Jesus, dein Sieg bleibt ewiglich. Halleluja, preis den, der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt, von dem Gott der Rettung bringt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Halleluja, preis den, der mir Freiheit gab. Alle Ketten sind gesprengt, von dem Gott der Rettung bringt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Jesus, meine Hoffnung.
Uns den Predigttext lesen aus der Basisbibelübersetzung, Matthäus 3, die Verse 13 bis 17. Damals kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes. Er wollte sich von ihm taufen lassen. Johannes versuchte, ihn davon abzuhalten. Er sagte: Ich müsste doch eigentlich von dir getauft werden und du kommst zu mir? Jesus antwortete, das müssen wir jetzt tun. So erfüllen wir, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da gab Johannes nach. Als Jesus getauft war, stieg er sofort aus dem Wasser. In diesem Moment öffnete sich der Himmel über ihm. Er sah den Geist Gottes, der wie eine Taube auf ihn herabkam. Da erklang eine Stimme aus dem Himmel. Das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude.
Wir hören jetzt ein Musikstück von Paddy und dabei habt ihr zwei Aufgaben. Einmal wird die Kollekte eingesammelt und zum anderen sollt ihr nachdenken, könnt auch mit eurem Nachbarn drüber sprechen, wenn ihr wollt, was würde Jesus über dich sagen? Gott hat zu Jesus gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was würde er über dich sagen?
Ja, schönen guten Morgen zusammen erst einmal. Guten Morgen. Ach, danke, ich dachte, das funktioniert hier nicht so. Aber schönen guten Morgen, liebe Neujahrsgemeinde 2026. Neujahrsgemeinde, gutes neues Jahr. Gut, wer wünscht in den Tagen noch ein gutes neues Jahr? Weiß ich nicht so genau. Ah, ein paar sind noch dabei. Stimmt, weil manche sieht man ja in der Tat zum ersten Mal in diesem Jahr. Aber so richtig neu ist das Jahr 2026 ja nun auch nicht mehr so richtig. Die Silvesterraketen sind inzwischen, glaube ich, fast alle abgebrannt worden. Ich weiß nicht, wie es hier bei euch ist, bei uns in Walbach. Ich glaube, gestern Abend habe ich noch mal eine irgendwo gesehen. Aber die meisten sind zum Glück schon abgebrannt und sind weg. Die Wünsche sind schon gegen den Himmel geschossen. Die Vorsätze für das Jahr 2026 schon längst alle gebrochen. Okay, vergessen. Und Arbeit, wie es vorher schon war. Die Schule hat wieder angefangen, ja, seit diesem Wochenende ist eigentlich schon so fast alles wieder normal. Weihnachten ist schon lange vorbei, das neue Jahr jetzt auch schon, spätestens jetzt. Und trotzdem möchte ich euch heute Morgen noch mal ganz lieb grüßen und ein gutes neues Jahr wünschen und sagen, liebe Neujahrsgemeinde. Der Grund liegt vielleicht auch darin, dass wir eben den Predigtext gehört haben aus dem Matthäusevangelium, ein Bericht von der Taufe Jesu. Aber eigentlich müsste ich den Neujahrsgruß noch ein bisschen abwandeln bei diesem Predigtext. Da müsste ich eher sagen, mit der Taufe wünsche ich euch ein gutes neues Jahr 2026. Nee, so ganz richtig immer noch nicht formuliert. Eigentlich bezieht sich ja so eine Tauferinnerung, weil ihr werdet ja heute nicht getauft. Ich habe zumindest keinen Wasserspritzer dabei und würde das jetzt auch nicht tun. Allerdings, wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die heute hier sind, schon getauft sind. Also wir erinnern uns irgendwie an die eigene Taufe oder vielleicht noch anders, wer kann sich an die eigene Taufe schon erinnern? Die wenigsten wahrscheinlich hier in diesem Kreise. Aber dennoch, mit der Taufe wünsche ich euch ein gutes neues Jahr 2026 und eigentlich ein gutes, ganzes weiteres Leben. Stimmt aber immer noch nicht. Also so der Anfang ist manchmal schwer. Der Taufe bedeutet irgendwas noch mehr, denn was da Matthäus über die Taufe berichtet, das ist nicht nur irgendwie ein frommer Wunsch, der da ist, sondern Matthäus möchte damit irgendwie eine Wahrheit ausdrücken. Mit der Taufe wünscht sich Gott etwas ganz Besonderes. Und das eben nicht nur bei Jesus. Und Richard, du hast eben schon die Frage gestellt und ganz am Anfang kommt jetzt schon die Beantwortung dieser Frage. Oder hast du irgendwie einen Preis ausgelotet dafür, dass es dann, hast keinen Preis, Gott sei Dank. Sonst würde ich ihn ja bekommen, schade eigentlich, ja. Also mit der Taufe wünscht sich Gott etwas ganz Besonderes und die Taufe ist dafür eigentlich das Zeichen. Mit der Taufe und mit dem offenen Himmel wünscht sich Gott uns und er wünscht es uns von ganzem Herzen, dass wir diese Wahrheit erkennen, du bist ein Kind Gottes. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter und ich freue mich sehr auf dich und über dich und ich liebe dich von ganzem Herzen. Das ist das, was eigentlich an diesen Zeiten steht und was ich eigentlich als Gruß nur weitersagen könnte für diesen Gottesdienst. Liebe Neujahrsgemeinde, wie gesagt, Neujahrsgruß. Du bist mein Kind, ich freue mich, ich begleite dich, ich schütze dich, ich trage dich. Aber das eben nicht nur in diesem Jahr 2026, sondern hoffentlich habt ihr das auch schon die Jahre davor erlebt und erfahren. Oder vielleicht ganz neu. Und das eben nicht nur 2026, sondern hoffentlich auch, so Gott will und wir es erleben, 2027, 2028, 2029. Ich höre da mal irgendwann auf zu zählen. Jetzt kommen zumindest Einwände. Aber ich sehe auch hier in Niederdresseldorf seid ihr ganz nett und seid ganz freundlich. Keiner meldet sich und sagt, aber stopp, da habe ich eine Frage. Einwände, Rückfragen, Zweifel, Bedenken sind eigentlich gerade in diesem Moment dann auch möglich. Und Sie haben ihr Recht. Einwände und Fragen, Sie haben ihr Recht, gerade wenn wir solche Christen, solche Aussagen machen, immer. Und das nicht nur am Beginn eines neuen Jahres, sondern gerade immer dann, wenn sich, wie bei dem Predigtext eben gesagt, der Himmel öffnet. Wo öffnet sich bei uns der Himmel? Wie können wir das verstehen? Und genau für solche Einwände, für solche Rückfragen hat Matthäus eigentlich sein Evangelium geschrieben. Für die ganzen Fragen, für die Zweifel, für die Bedenken, die da sind, dafür hat Matthäus das Evangelium geschrieben. Vor Matthäus hat ja schon ein anderer ein Evangelium geschrieben, das war Markus, die meisten von uns wissen das. Er war der allererste, der etwas über Jesus aufgeschrieben hat, was die anderen alle unbedingt wissen müssen und sollten. Manche Predigten, manche Wunder und wir haben es eben von den Kindern schon so ein bisschen gehört, die kannten schon auch davon einiges. Toll, ja, das haben wir davon, dass Menschen das irgendwann aufgeschrieben haben und wir das irgendwie weitererzählen. Aber natürlich auch die anderen Dinge, die nicht so schön sind. Später dann, denn Jesus, Wir feiern zwar Weihnachten, dieses kleine Kind in der Krippe, niedlich, schön, süß, aber irgendwann wird Jesus ja größer, wird erwachsen. Und dann kommen halt, wie gesagt, die Predigten, die Wunder. Und dann wird er nicht als großer Held verehrt, sondern er wird gekreuzigt. Und dann kommt die Auferstehung. Auch das wird von Markus erzählt. Und Matthäus kennt das. Und wahrscheinlich hat er sogar dieses Evangelium des Markus, damals hieß es einfach nur irgendwie Bericht oder sowas, neben sich auf dem Tisch liegen, während er dann auch seine Bericht dann auch schreibt. Wahrscheinlich liegen noch andere weitere Schriften mit dabei, besondere Predigten, die man nachträglich irgendwann aufgeschrieben hat. Wir wissen es bei Matthäus, diese ganz lange Bergpredigt, die gibt es noch verkürzt bei Lukas oder so. Also, aber er hat sie aufgeschrieben, damit sie eben nicht in Vergessenheit geraten. Oder andere Dinge aus dem Leben Jesu. Aber eins ist es, was Matthäus eben nicht kennt. Und damit ist er uns ziemlich ähnlich. Matthäus kennt zu ganz, 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 ganz großer Wahrscheinlichkeit eben Jesus persönlich nicht. Matthäus schreibt sein Evangelium eher am Ende des ersten Jahrhunderts, also mehr als zwei Generationen, nachdem Jesus gekreuzigt und auferstanden und gen Himmel gefahren ist. Matthäus ist höchstwahrscheinlich noch kein Zeitgenosse oder Lebensgenosse von Jesus. Das hat die Überlieferung manchmal daraus gemacht, aber das ist es wahrscheinlich nicht. Aber er hat etwas, auch das mit uns gemeinsam, also ihn nicht persönlich kennen, in dem Sinne, dass er ihm die Hand reichen konnte, sagt, hallo, ich bin Matthäus, und er sagt, ich bin Jesus. Aber er glaubt an Jesus. Und das werden auch viele von uns sagen, die wir heute Morgen hier zusammen sind. Wir glauben an Jesus. Aber Matthäus schreibt eben dieses Evangelium, weil Fragen und Zweifel auch immer wieder da sind im Leben. Und Matthäus versucht, Gründe aufzulisten für den Glauben, vielleicht auch sogar für seinen Eigenglauben. Warum glaube ich und was ist das Besondere? Warum brauche ich Jesus? Was gibt mir die Sicherheit, dass das stimmt, was ich über Jesus und von Jesus gehört habe? Gibt es eigentlich gute Gründe für diesen eigentlich unglaublichen Glauben? So eine Unsinn wie Auferstehung von den Toten. Gibt es Gründe dafür, das zu glauben? Kann ich mich denn wirklich auf Gott verlassen in allen Situationen des Lebens? Ich kenne diese Fragen und ich gehe mal davon aus, die meisten von euch kennen auch solche Fragen. Irgendwie so oder ähnlich. Bis zu denen, die vielleicht auch hier im Gottesdienst sitzen, die welche kennen oder selber noch nicht getauft sind, die vielleicht noch gar nicht so etwas von Jesus gehört haben oder sagen, lass mich damit doch lieber in Ruhe. Ich habe meine Gründe, mag ich nicht. Vielleicht sind sogar wir die Gründe, Kirche, Gemeinde und sowas. Und solche Fragen sind da, überhaupt an Jesus glauben, warum? Aber auch denen gilt übrigens dann dieser Neujahrsgruß. Du bist mein Kind, sagt Gott. Ich liebe dich. Ich freue mich über dich. Ich begleite dich. Und du kannst eigentlich immer zu mir kommen. Aber wie gesagt, diese Frage, wie kann ich mich denn auf Gott verlassen? Wie kann ich mich auf den Glauben einlassen? Das können wir jetzt wiederum stellen, die wir vielleicht getauft sind. Was macht denn da die Taufe das Besonderes? Matthäus schreibt sein Evangelium für Menschen mit solchen Fragen. Damals waren es dann eher die sogenannten Judenchristen, also Menschen, die ursprünglich Juden waren und nun überlegten, ob sie ihre alten Traditionen und Gewohnheiten überwinden können oder vielleicht sogar sollen und dann dieser neuen Sekte beitreten, dieser neuen besonderen Gruppe. Heute sind das vielleicht eher andere Skeptiker, die sagen, was soll das Ganze? Ich kann auch so ein guter Mensch sein, brauche ich keinen Glauben dafür, mit meinem Leben komme ich klar und so mit Auferstehung, vielleicht will ich das ja gar nicht. Es gibt gute Gründe eben nicht zu glauben, natürlich. Aber für alle die, die danach fragen, dafür schreibt Matthäus sein Evangelium. Für dich, für mich, die wir in unserem Glauben auch immer wieder unsicher werden und fragen, was soll das eigentlich? Und dazu zählt auch unter anderem der Bericht von der Taufe von Jesus. Ich könnte ihn noch einmal vorlesen, jetzt haben wir ihn schon zweimal gehört, indem wir das von den Kindern mitbekommen haben und indem wir den ganzen Text nochmal mitbekommen haben. Und die erste Besonderheit, die wurden von den, Richard, von dir und von den Kindern ganz besonders schön herausgearbeitet. Nämlich die erste Besonderheit liegt darin, dass Johannes, den wir den Täufer nennen, eigentlich Jesus gar nicht taufen will. Das kennen wir vor allen Dingen von Matthäus. Johannes wehrt sich dagegen. So einer wie du, der braucht eigentlich gar keine Taufe. Aber Jesus beharrt ja auf seinen Taufwunsch und Johannes ist dann doch gehorsam. Und dann öffnet sich der Himmel. Also die erste Besonderheit, die da ist bei diesem Text, für Jesus, für uns, Fragezeichen, Taufe ist eigentlich unnötig. Und doch, so sage ich, notwendig. Okay, Taufe ist unnötig. Jesus war ja schon, bevor er getauft worden ist, Gottes geliebtes Kind. Ich glaube, da sind wir uns einig in der Begründung, die da ist. Und er bleibt es natürlich auch nach seiner Taufe. Gottes Liebe ändert sich durch die Taufe von Jesus zu ihm erstmal gar nicht. Jetzt bin ich ein ziemlich reformierter Theologe und ich sage mal, die Taufe ist immer so eine Sache. Also meine Kinder sind beispielsweise nicht als Säuglinge getauft worden. Und dieses Argument, was passiert denn mit den Kindern, die sterben, wenn sie nicht getauft sind, kommen die dann nicht in den Himmel? Da würde ich sagen, nee, Gottes Liebe hat mit der Taufe erstmal relativ wenig zu tun. Du bist mein geliebtes Kind. Gottes Liebe ändert sich nicht durch die Taufe. Gottes Liebe ist nicht abhängig von der Taufe. Gott selbst ist ja nicht abhängig von irgendeiner Handlung von Menschen, die das eine tun oder das andere eben nicht tun. Und was hier für Jesus gilt, das gilt eigentlich auch für alle seine Schwestern und Brüder. Also auch für dich und mich, für jeden von uns. Gott verspricht uns eigentlich an jedem Tag, so wie ich es eben im Neujahrsgruß gesagt habe, Gott verspricht uns an jedem Tag, du bist und bleibst mein geliebtes Kind. Punkt. Ganz egal, wie es ist. Und das gilt unabhängig, ob wir getauft sind oder nicht, so meine Überzeugung, denn Gottes Liebe ist darin unabhängig von dem, was wir tun oder was wir eben nicht tun. Taufe ist eigentlich unnötig und doch notwendig. Aber nicht für Gott, sondern Taufe ist notwendig für uns, für mich. Notwendig, damit ich immer auch irgendwo ein Stückchen den Himmel offen sehen kann, dass ich begreife, es gibt noch mehr als das, was es hier auf dieser Erde zu sehen gibt. Taufe, das ist mein Erkennungszeichen für unser Leben. Nicht Gott braucht die Taufe, um zu lieben, sondern wir brauchen die Taufe. Lieber Richard, du hast eben einen kleinen Fehler gemacht. Du hast die Kinder rausgeschickt. Eigentlich wollte ich denen jetzt eine Frage stellen. Ich wusste das nicht so genau. Jetzt musst du das machen. Pass mal auf. Ich gebe dir mal ein Blatt. Du kannst dich nicht... Komm schon mal, du kriegst ein Blatt. Ist ja ein ganz normales weißes Blatt, was du da hast. Was ist daran besonders an diesem weißen Blatt?
Nix.
So, und jetzt mache ich es einfach, sonst, weil es sieht man auf den ersten Blick. Halt es doch mal gegen das Licht. Ah,
ich sehe
ein Wasserzeichen. Danke, du hast die Frage richtig beantwortet und du kriegst von mir nachher umsonst einen Kaffee. Ja.
Und Mittagessen.
Und Mittagessen? Ui, ich habe nur einen Kaffee versprochen. Okay. Also, die Taufe ändert nichts an meiner Wirklichkeit, aber irgendwie ist sie doch da. Ein Zeichen für diese wirkliche Liebe, die ich immer wieder sehen kann, mich daran erinnern kann, auch wenn ich es selber nicht erfahren habe. Aber so wie dieses Wasserzeichen bei dem Papier, ich kann mit dem Papier machen, was ich will. Ja. Jetzt käme der große Trick bei Kindern, aber du bist wieder da. Jetzt kannst du mal auseinanderfalten und gucken, ob das Wasserzeichen immer noch da ist. Brauchst nicht zu beantworten, wir wissen es alle. Du kannst eigentlich alles tun, was du willst. Du kannst die Liebe Gottes sagen, will ich nicht, gebrauche ich nicht, ich glaube das nicht. Aber die Liebe Gottes ist dennoch da. Das kannst du nicht wegnehmen. Die Liebe Gottes oder die Taufe ist für Gott nicht notwendig, aber für uns notwendig. Ich glaube, wir brauchen die Taufe, um Gott irgendwie begreifen zu können, um uns daran erinnern zu können, dass er da ist. Du bist mein Kind. Ich freue mich über dich. Ich schütze dich. Das gilt ohne Einschränkungen und ohne Vorbedingungen. Genauso wie für damals die Judenchristen, die sich fragten, muss ich getauft werden? Ja, nein, vielleicht. Mit Menschen mit alten Traditionen, die sagen, ein Kind muss sofort getauft werden. Ich denke an meinen orthodoxen Freund. Als er Opa geworden ist, dann frage ich, wie heißt denn dein Kind? Er sagt, der Name wird erst gesagt, wenn das Kind getauft ist. Und das muss innerhalb der ersten 8 Tage getauft werden. Vorher darf der Name das nicht gesagt werden. Gott weiß den Namen schon lange. Und für meine Kinder, die erst mit späteren Jahren getauft worden sind, sie waren auch von Anfang an geliebte Kinder, ohne irgendwelche anderen Dinge. Das ist die eine Besonderheit, die wir in dem Text haben. Matthäus spannt den Bogen noch ein bisschen weiter. Es gibt noch eine andere Besonderheit, die wir dann irgendwie feststellen später. Damals wie heute sind viele Menschen zugleich fasziniert, aber auch irgendwie erschrocken oder verstört aufgrund dieser großen Zusage, die Gott seinem geliebten Sohn gibt. Auch mir. Verstört, fasziniert. Fasziniert dieses große Taufversprechen, weil es uns eigentlich ein bisschen loslöst von all den Sorgen, von den Zweifeln, von den Ängsten, die uns immer wieder das Leben auch schwer machen. Ein bisschen losgelöst von den Sorgen. Die Sorgen, die ich hier habe, es wird nicht alles sein. Das ist mein Glaube. Die Probleme, die ich hier habe, wird nicht alles sein. Und wenn ich in meinem Leben irgendwie etwas verloren habe, von der Gesundheit, letztens noch mal eine Diskussion gehabt mit einem Menschen, der gesagt hat, ich möchte nicht, dass bei mir irgendwie etwas in meinem Körper eingebaut wird, weil so werde ich ja auferstehen, das werde ich im Himmel auch noch haben, denke ich, okay, das ist vielleicht dein Glaube, aber wir werden im Himmel ganz anders sein und die Krankheiten, die wir haben, das wird ganz anders sein. Es ist eben nicht alles. Das ist was Faszinierendes, diesen Himmel offen zu sehen. Die Sorgen, die wir haben, nein, nicht alles. Und angesichts des offenen Himmels kann dieses neue Jahr tatsächlich auch ein gutes Jahr für uns werden. Trotz der vielen Sorgen, die wir haben, wo wir denken, Mensch, immer noch nicht der Krieg in der Ukraine zu Ende. Und was da in Venezuela geschieht, davon will ich mal ganz schweigen, diese Sorgen, die da sind. Was ein Mensch in Amerika alles tun kann, darüber möchte ich gar nichts sagen. Aber vielleicht auch die kleinen Sorgen, die wir haben, dass der Krebs nicht weg ist, gestern Abend mit einem Freund noch zusammen Abendbrot gegessen, die nächste Chemo nicht vertragen. Er braucht Trost. Aber es ist eben nicht alles, das ist auch sein Glaube. Dafür bin ich dankbar, dass er so glauben kann. Oder die anderen Sorgen, die wir haben. Wenn ich den Himmel ein Stückchen offen sehe, dann ist das irgendwie faszinierend. Manchmal kaum zu glauben, dass Gott es auch ernst meint. Interessant ist auch, und das ist die zweite Besonderheit, auch bei diesem Text aus dem Matthäusevangelium, das Wort Sünde kam übrigens da überhaupt nicht drin vor, in dem Text. Sünde kam nicht vor. Das Wort Sünde ist ja ein Wort für alles, was uns von Gottes offenen Himmel trennen will. Nicht nur die Kleinigkeiten, wo wir sagen, okay, das klaue ich mal oder da lüge ich oder was weiß ich, sondern alles, was uns trennen will von Gott, nennt die Bibel Sünde. Und oftmals wird die Taufe falsch interpretiert, als Reinigungsbad von aller Sünde, als Waschung für Leib und Seele. Und wenn du getauft bist, bist du frei von aller Sünde. Entschuldigung bitte, da sind wieder meine Fragen. Wer ein Kind tauft, das 8 Tage alt ist, wo sind da die Sünden? Und ich finde immer ganz interessant, wenn Taufeltern sagen, unser Kind war bei der Taufe ganz brav und die meine mit hat nicht geschrien. Ein schreiendes Kind, das ist doch keine Sünde, wenn es schreibt, sondern gibt einfach zu, was los ist. Ich bin selber Vater von 3 Kindern und dann weiß ich, was Schreien bedeutet. Das sind Bedürfnisse, die da sind, ist doch keine Sünde oder deswegen ist es nicht brav. Also Reinigungsbad, der Taufe von Leib, von aller Sünde. Und bei Matthäus ist von Sünde in diesem Moment nicht die Rede. Hinweis auf die Sünde und Sündenvergebung kommt erst später. Am Ende. Bei Matthäus entscheidet sich die Sündenvergebung eben nicht bei der Taufe, sondern bei Kreuz und Auferstehung. Da kommt das Thema Sünde nochmal ins Spiel. Bei Kreuzigung. Und die Sünde, die Trennung von Gott wird überwunden durch das Kreuz und die Auferstehung von Jesu. Die Überwindung des Todes in der Auferstehung von Jesu, das ist für Matthäus der entscheidende Grund für seinen Glauben. Ich komme zurück zum Anfang. Matthäus schreibt und fragt, was sind die Gründe, warum kann ich glauben, was gibt mir Stärke und Halt? Und er hat die verschiedenen Berichte vorlegen von Menschen, die das selber miterlebt haben, er genauso wenig wahrscheinlich wie wir. Aber das sind Menschen, die es erlebt haben und die sagen, das sind Zeugen und vielleicht kenne ich noch zumindest die Kinder derer. Das kennen wir ja auch. Wenn wir unsere Dörfer durchgehen und dann sagen, ich kenne vielleicht, was weiß ich, Theises Mutter nicht mehr, aber ich kenne dann, und dann heißen die Kinder noch so ähnlich, die können andere Nachnamen haben, aber immer noch mit dem Namen Theis. Das ist im Siegerland so, da behält man den Hausnamen oftmals. Und dann kennen wir die Menschen und die haben gesagt, und das, die kannte Matthäus schon. Und dann hat er einen Halt, einen Glauben, etwas, wo er sagt, ja, da muss etwas dran sein. Und das ist für mich die Stärke. Kreuz und Auferstehung, das ist die Überwindung des Todes. Und die Taufe, das ist dieses Zeichen, das ich notwendigerweise brauche für mich, diese Erinnerung daran, dass Gott für mich den Himmel aufmacht. Für Gott ist es unnötig. Der braucht das nicht, wie bei Jesus. Der braucht nicht die Taufe. Er ist bedingungslos in seiner Gnade, in seiner Liebe, in seiner Zuwendung zu uns Menschen. Aber ich brauche dafür immer wieder, zum Glück habe ich noch ein zweites Blatt. Du hast es ja nicht geschafft, das Blatt wieder schön gerade zu bügeln in der Zeit. Aber ich brauche immer wieder dieses Zeichen. Du kriegst einen zweiten Kaffee, weil du jetzt enttäuscht bist. Ich brauche dieses Zeichen, dass ich sehen kann, ja, auch in meinem Leben hat Gott dieses ein für alle Mal klar gemacht. Du bist und bleibst, ganz egal, wie du dich verhältst, ganz egal, wo du bist, mal näher, mal ferner bei mir, du bist und bleibst mein geliebtes Kind. Du bist und bleibst mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Für mich ist das notwendig, das immer wieder zu spüren. Ich hoffe, ihr habt das im vergangenen Jahr gespürt, dass Gott mal hier und da war. Das merkt man nicht jeden Tag, aber vielleicht manchmal doch. Und dann bitte keinen christlichen Alzheimer haben. Das heißt, die guten Momente dann schnell vergessen und dann, wenn irgendwie mal etwas Schlechtes kommt, warum? Nein, erinnert euch an die positiven Dinge. Nehmt nochmal, Luther hat das auch gemacht, auch wenn ich reformiert bin, diese Erinnerung daran, dass die Taufe für mich, die Zusage Gottes. Und er ist für mich gestorben, für mich auferstanden. Diese Zusage brauche ich. Und das ist etwas, was alle 4 Evangelisten gleichsam schreiben, nämlich, dass der Blick auf die Taufe den Himmel öffnet. Ein Stückchen Zuversicht für das, was kommt. Also, liebe Neujahrsgemeinde 2026, das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Aber auch über dieses Jahr hinaus. bis ans Ende unserer Tage. Diesen Glauben an Gottes offenen Himmel, diesen Glauben daran, dass Gott dich liebt und dass er für dich da ist und dass du sein geliebtes Kind bist und bleibst und das in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Ja, ihr geliebten Kinder Gottes, die größte Liebe, denke ich, die Gott uns erwiesen hat, ist, dass er uns seinen Sohn, den Retter, geschickt hat. Und den wollen wir jetzt nochmal besingen. Und ich habe immer so ein Problem, frage ich jetzt die Gemeinde aufzustehen, einige mögen das nicht, andere wollen aufstehen. Wer aufstehen will, kann das einfach so machen wie Marianne und sich an die Seite stellen, dann stört man niemand. Und dann geht das doch ganz von alleine. Ich sage das jetzt einfach mal so und mache den Vorschlag. Und so können wir uns doch am besten an dieser Stelle einigen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Jesus, Retter der Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn zu uns sandte. Er nahm die Schuld dieser Welt auf sich und er starb am Kreuz dort auf Golgatha. Er ist Herr über alle Dunkelheit und er lebt. Jesus ist der Sieger, denn er hat uns befreit, hat den Weg uns gezeigt. Er, der Retter dieser Welt. Für sein Lob stehen wir auf und wir singen es laut. Preis den Herrn, Jesus, Retter dieser Welt. Sagt es aller Welt, er kommt bald zurück. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Der gerechte König wird bei uns sein. Seine Herrschaft ist unsere Wahrheit. Er regiert, Herrscher aller Himmel. Auf dem Thron ist Jesus der Messias, denn er hat uns befreit, hat den Weg uns gezeigt, er der Retter dieser Welt. Für sein Lob stehen wir auf und wir singen es laut. Preist den Herrn, Jesus, Retter dieser Welt. Er ist Herr über alle Dunkelheit und er lebt. Jesus ist der Sieger. Er regiert, Herrscher aller Himmel. Auf dem Thron ist Jesus der Messias. Er ist Herr über alle Dunkelheit.
Sieger, er regiert, Herrscher aller Himmel. Auf dem Thron ist Jesus der Messias, denn er hat uns befreit, hat den Weg uns gezeigt, er der Retter dieser Welt. Für sein Lob stehen wir auf und wir singen es laut. Preist den Herrn, Jesus, Retter dieser Welt.
Ja, wir wollen jetzt Fürbitte halten und beten und danach das Vaterunser singen und dazu bitte ich euch aufzustehen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du zu uns sagst, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an dir habe ich Freude. Danke, dass wir das heute so deutlich gehört haben. Und danke, dass du uns den Retter geschickt hast, der das möglich gemacht hat, dass wir in dein Reich kommen konnten, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Danke dafür. Wir danken dir, dass du ein gütiger, treuer Gott bist. Wir danken dir für unsere Gemeinde. Wir danken dir, dass dein Reich wächst in der ganzen Welt, dass viele Menschen Jesus als den Retter erkennen. Aber wir sehen auch viel Leid in dieser Welt. Verfolgung, Hass, Korruption und wir bitten dich für Frieden. Wir wissen alle, wie die Hotspots dieser Welt zurzeit aussehen und wir bitten dich so sehr, dass die Politiker Erfolg haben, Frieden zu schaffen und die Geschicke dieser Kriege, dieser schwierigen Situationen zu ändern. Wir bitten dich auch für die Kranken und Trauernden in unserer Gemeinde. Danke, dass du ihnen nah bist. Und da denken wir auch an die Angehörigen von Gerhard Hartmann, der verstorben ist. Bitten dich, dass du ihnen nah bist, dass du sie tröstest. Amen.
So
deine Herrschaft soll kommen, das was so wird geschehen. Auf der Erde, im Himmel sollen alle es sehen. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heute unser Brot und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein Gebot.
Lehre uns zu vergeben, so wie du uns vergibst. Lass uns treu zu dir stehen, so wie du immer liebst. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen.
Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort. Mach uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges Wort.
Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf. Bist ein herrlicher Herrscher und dein Reich hört nie auf. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen.
ans Ende der Zeiten. Amen.
Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Angesicht zu und gebe euch seinen Frieden. Amen.
Herzliche Einladung zu einer Tasse Kaffee. Ich kriege ja zwei. Und natürlich auch zum Potluck. Wir freuen uns, wenn viele da bleiben.